Triggerwarnung. In dieser Episode sprechen wir über sensible Themen wie Leichen, Blut, Unfallopfer und Suizid. Wenn du mit diesen Inhalten Schwierigkeiten hast oder du dich dadurch getriggert fühlst, raten wir dir, diese Folge nicht anzuhören. Es gibt immer Unterstützung und du kannst dich an verschiedene Stellen wenden, wenn du Selbsthilfe benötigst. Deine Gesundheit und dein Wohlbefinden stehen hier an erster Stelle. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Marie brennt. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich wieder ein paar spannende Themen für euch. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Hallo, ich bin Marie. Ich bin Feuerwehrfrau in der Freiwilligen Feuerwehr. Und das ist mein Podcast. Ich spreche mit meinen Gästen über spannende Themen, die mich interessieren, rund um die Feuerwehr. Viel Spaß bei Marie brennt, der Feuerwehr-Podcast. Mein Gast heute ist Dominik. Dominik ist 38 Jahre alt oder auch jung, aktuell nicht aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr, von Beruf Bestatter. Ja, Dominik, was machst du denn sonst noch so?
Hallo Marie. Unter anderem bin ich auch noch in der Industrie tätig, berufstechnisch, und zwar als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Aber mein Fokus liegt auf Bestatter. Und zusammen mit meinem Kollegen Tim arbeiten wir auch mit Project for Life. Aber darauf kommen wir später noch zurück.
Genau. Dominik, warum Bestatter?
Ja, das kam halt irgendwie so. Und zwar meinen Kollegen Tim. Mhm. Der ist von Beruf Bestatter und hat ein Familienunternehmen. Und ich bin dann irgendwann mal da so inzwischen mit reingerutscht.
Okay.
Und habe gedacht, okay, das schaue ich mir jetzt mal an. Und ja, so kam das halt.
Und dann bist du
und hab gefallen dran gefunden. Und ist ein sehr interessanter Job, ja.
Okay. Ganz kurz für die Leute, die den Tim nicht kennen. Tim ist dein bester Freund?
Richtig. My brother from another mother.
Genau. Und ihr habt auch zusammen Project for Life. Das ist kein Druckfehler. Das ist wirklich mit B geschrieben wie Bro.
Korrekt.
Genau. Aber dazu kommen wir nachher nochmal kurz. So. Dominik, dein erster Kontakt mit einem Verstorbenen oder einer Leiche.
Ja.
Erzähl mal, warum?
Okay, ja. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Und zwar war ich damals erst 8 oder 9 Jahre jung. Und zwar, meine Eltern waren damals bei der DLRG. Und wir haben in der Nähe eines Sees gewohnt. Und ich war schon von klein auf mit der Wasserrettung daher vertraut. Und ich wurde später selbst Rettungsschwimmer, wo ich dann auch viele Jahre war. Und ich habe die meiste Erfahrung im Rettungswesen habe ich als Rettungsschwimmer gemacht in meinem Leben. Und aber die erste Konfrontation mit einer Leiche, wie gesagt, ich war 8 oder 9 Jahre jung. Und zwar, das war damals ein Suizid. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie das war. Das liegt 30 Jahre jetzt zurück. Und ich habe die Bilder heute noch vor Augen. Ich weiß noch, wie ich als kleiner Dominik das weiß ich nicht mehr so genau, da mit vielen anderen Kindern hingerannt bin. Der Bademeister damals hat die Leiche rausgezogen und ich mit vielen anderen Kindern, wir sind da hingerannt, wurden auch nicht aufgehalten. Also da haben sich Menschen versammelt und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich da stand und mit meinen Fingern im Mund sehr aufgeregt war und lachen musste.
Okay.
War wohl eine psychologische Reaktion,
genau.
Ja. Das kennt man ja auch beim Feuerwehreinsatz, wo jetzt richtig krass war zum Beispiel, wenn kommt es ja auch immer mal wieder vor, ja, dass die Einsatzkräfte dann sich hinter den Feuerwehrautos versammeln im Kreis und auch Witze reisen und so.
Das verarbeitungstechnisch,
genau,
das
richtig.
Hilft. Also man darf nicht...
Darf man nicht verurteilen.
Man muss es ernst nehmen, das ist ein sehr ernstes Thema, deswegen sprechen wir da heute drüber. Das ist auch ein sehr ernstes Thema in Sachen Verarbeitung. Aber es hilft, zum Verarbeiten, wie du gesagt hast, wenn man, also jetzt nicht Witze drüber macht, aber drüber spricht. und nicht immer nur ernst drüber spricht, ne?
Ganz genau, ganz genau. Die Kommunikation ist da das A und das O. Auf welche Weise dann auch immer, ja. Deswegen kommt das auch hin und wieder mal vor, weil dann sieht man, dass die Feuerwehr, die Einsatzkräfte dann auch mal lachen oder so. Das darf man aber nicht verurteilen.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, ich habe heute noch die Bilder vor Augen und die Luft, die da war, diese Gerüche, das habe ich alles noch in der Nase. Das kennst du vielleicht auch von dem einen oder anderen Einsatz.
Ich kenne da auch. Also tatsächlich kenne ich das von einem Spezialeinsatz, über den rede ich auch tatsächlich gerne, weil das mein größtes innerliches Verarbeiten war, was ich tatsächlich jemals bei einem Einsatz hatte, weil wirklich alle Sinne gefühlt da beim Einsatz mit dabei waren. Also das Extremste war, ich rede auch öfters darüber, ein Bahnunglück. Da ist zur Mittagszeit ein Mann im Bahnhof einem ICE entgegengerannt. Der Bahnhof war voll Schulkinder, das war richtig schrecklich. Mhm. Wir wurden alarmiert, dazu gerufen. Wir haben den Bahnhof abgeriegelt, wir haben Schulkinder mitbetreut und unsere Hauptaufgabe war eigentlich, von der Person, die da entgegengerannt ist, den Bestatter zu unterstützen, okay, die Leichenteile aufzusammeln, mhm, beziehungsweise kam ja erstmal auch die Kriminalpolizei, die hat geschaut tatsächlich, wo liegt was. Das hört sich wirklich krass an, aber so ist es halt in der Realität.
Genau.
Es wurden an den Bahnsteig Kreuze gemacht, da erinnere ich mich ganz stark dran, wo was lag, bis dann der Punkt kam, wo der Bestatter angefangen hat, die Leichenteile in einen Leichensack reinzuräumen. Und an diesem Bahnhof, es war, man hat gesehen, was passiert ist, man hat gerochen, was da passiert ist. Also das riecht ja nach, ich kann es gar nicht erklären, nach Eisen. Nach was riecht Blut?
Richtig,
verbrannt.
Richtig, das ist dieser typische Eisengeruch, den man da hat, ja.
Und verbrannte Haare, also wenn man sich mal ein Haar anzündet und man riecht es, also es ist ein Mix, das muss man verarbeiten.
Und dann hast du auch heute noch direkt mit allen Sinnen, kannst du das noch wahrnehmen.
Ja. Also ich denke auch immer wieder, ich habe den Einsatz verarbeitet, aber wenn ich so explizit davon spreche und ich versetze mich dahin zurück, also ich riech's jetzt nicht mehr wirklich, aber ich weiß noch genau, wie es gerochen hat.
Ja, ich verstehe.
Und auf einmal kommen auch Bilder wieder, die tun mich jetzt nicht belasten, aber ich sehe noch, wenn wir drüber sprechen, wo lag der Rumpf, wie sah der aus.
Das sind auch Bilder, die wirst du auch nie wegbekommen. Aber wie du sagst, du kannst damit umgehen.
Genau.
Und genau. So geht's mir auch mit dieser Leiche da vor 8 oder 9 Jahre alt war.
Genau, und da erinnere ich mich tatsächlich dran, dass wir nach dem Einsatz, also wir haben nicht Witze drüber gemacht, aber der Rico, mein Ex-Partner, mit dem ich lange Zeit in der Feuerwehr war, der war an vorderster Front mit dabei und damals auch ein Kollege, der ein Notarzt war. Mhm. Und der hat uns dann, aber mir hat das total geholfen, auch so den Vorgang erklärt, was man jetzt wie sieht, das hört sich vielleicht auch wieder sehr extrem an, was man da riecht und was jetzt quasi mit dem Rest gemacht wird. So ein Scherz, ja, und den Rest spielen wir jetzt halt weg. Der landet im Gleisbett und den fressen die Ratten. Das ist krass, aber es ist halt einfach am Ende die Realität.
Ganz genau, ist die Realität, ja.
Und das hat mir aber geholfen, weil man es, also ich kann es gar nicht erklären, eben, das ist so, wieso man macht sich so ein bisschen, das Lustigsein hilft, das Krasse zu verarbeiten. Mhm.
Genau. Und das sieht man schon. Jeder, der jetzt hier zuhört, dem kann das schon helfen, was du jetzt hier sagst. Was du jetzt von dir gibst als Verarbeitung.
Was auch ganz wichtig war, ist, ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, ich muss drüber sprechen.
Ja.
Ich war mit Rico bestimmt 7 oder 8 Mal wieder am Bahnhof. Und wir sind das alles nochmal abgelaufen. Und wir haben noch, hey, guck mal, da ist immer noch das Kreuz. Und weißt du noch, da lag das. Und hier haben wir das gerochen. Und das hat mir so krass bei der Verarbeitung geholfen, ja, das immer wieder durchzukauen und nochmal drüber zu sprechen. Und dann hatte ich natürlich das Glück, dass Rico mit dabei war. Und ich wirklich gezielt mit ihm darüber sprechen konnte. Man muss ja auch immer aufpassen, mit wem man drüber spricht da draußen.
Richtig.
Weil es einfach wirklich eine extreme Situation ist und nicht jeder ist dafür auch gemacht, ne?
Ganz genau. Es gibt auch Menschen, die können nicht sprechen. Also sprechen schon, aber nicht über so krasse Dinge, die einen psychisch belasten. Da hilft auch oftmals, sich die Dinge von der Seele zu schreiben.
Ja,
wenn man nicht sprechen kann, schreibt es auf. Einfach immer alles aufschreiben, alles, was durch den Kopf geht. Muss ja keiner sehen, aber es hilft einfach schon, die Seele zu entlasten.
Da ist natürlich auch toll, wenn man am Anfang, gehen wir mal ein Stück zurück, Ausbildung in der Feuerwehr, was ich tatsächlich persönlich wichtig finde, was viel zu wenig ist, wo auch du und der Tim jetzt euer Project for Life mit habt, ist die Vorsorge, dass man den Menschen, die in die Feuerwehr eintreten, das auch nahe bringt. Man wird mit Menschen, die Suizid begehen, begegnen, man wird Unfällen begegnen, man wird Leichen begegnen, kleinen Kinder, die schreien, die verletzt sind, ältere Menschen, man hat so viel, auf das man sich vorbereiten muss. Und es gibt immer noch Feuerwehren, wo das gar nicht so ein großes Thema ist.
Ja.
Auch diese Vorsorge, dass man schon bei der Ausbildung lernt, wie kann ich damit umgehen?
Richtig, genau. Das ist ein ganz wichtiges Thema für uns, dass wir da präventiv rangehen.
Vorsorge.
Auch jetzt genau dürfen, immer mehr.
Ja.
Und es wird auch sehr gut angenommen. Ja.
Und man hat die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Also es gibt die Notfallseelsorge, ne, wenn ein schwerer Einsatz war und man sitzt in der Feuerwehr und merkt, der ein oder andere kommt damit nicht klar, dass man die anruft und zu kommen
in die Feuerwehr. Die PSNV.
Ganz genau.
Die psychosoziale Notfallbetreuung.
Genau, vielleicht
Versorgung.
Kannst du irgendwie einen Hauch mehr erzählen, wie ich darüber, was das genau ist oder wird die dazugerufen oder?
Ja, die ist ganz wichtig. Die PSNVE für Einsatzkräfte.
Genau.
Wir mit unserem Seminar, wir greifen vor der PSNV an. Also wir gehen da wirklich schon präventiv dran.
Okay.
Die PSNV ist ja direkt vor Ort schon oder nachsorglich da.
Genau.
Aber essentiell wichtig.
Ja, genau. Sehr wichtig. Und die kann jede Feuerwehr dazu rufen.
Selbstverständlich. Da wir jetzt gerade eben auch schon von Triggerpunkten, wie die Bilder da von den Einsätzen, von den Schweren da vor Augen hat und auch die Gerüche und so wahrnimmt. Es gibt auch noch andere Triggerpunkte. Und zwar eine Geschichte von mir aus der Sicht des Bestatters. Ja? Wir wurden da damals zum Einsatz gerufen, war ein tödlicher Motorradunfall und ich kam hin, wie immer, gefasst, professionell. Ich mache meine Arbeit, war nichts Besonderes als Bestatter, doch an dem Tag war alles anders für mich. Und zwar, mir kam er da an, gingen auf den Leichnam zu, noch komplett gefasst, locker, und dann geschah es. Neben dem Leichnam lag ein Kuscheltier, genau das gleiche, was meine zu der Zeit 8-jährige Tochter hatte.
Oh Gott.
Genau. Oh Gott, mir lief's kalte Rücke runter. Ich bin wie versteinert, bin ich da gestanden.
Das glaube ich.
Meine Kollegen haben erst gar nicht verstanden, was mit mir los war. Ja, die Zeit stand für mich einfach still. Es war ein Schockmoment.
Ja.
Ein Kuscheltier. Oh, ich meine, es ist schon schlimm, ein Kuscheltier zu sehen. Das war jetzt kein Kind dabei, sondern der Motorradfahrer hatte dieses Kuscheltier bei sich. Und ja, das hat mich aus der Bahn geworfen.
Ah, das glaube ich. Krass.
Ja. Hinterher wusste ich, ich habe Redebedarf.
Das glaube ich. Wow.
Und das habe ich in Anspruch genommen. Ja. Also ich musste viel reden. Ich bin jemand, der auch viel schreibt. Ich tue mir sehr viel von der Seele schreiben. Ich weiß, es tut mir einfach gut. Es ist meine Art auch, so Dinge zu verarbeiten. Ich habe Seiten voll, viele DIN A4 Seiten voll, habe ich Dinge geschrieben, Geschichten geschrieben. Und einfach um das Ganze zu verarbeiten und was auch mit mir los ist. Ich habe alle meine Gefühle und alles, was damit zusammenhängt, habe ich einfach aufgeschrieben und natürlich auch mit Kollegen drüber gesprochen.
Ja.
Ja, also das war mit einer der krassesten Dinge, die mir je passiert sind, auch wenn es für den einen oder anderen, okay, ja, vielleicht ein.
Ich habe ganz nasse Hände. Ja. Ich bin so völlig bildtechnisch gerade dabei gewesen. Mir ist auch wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ich finde es, wenn ich dir, sorry, dass ich ins Wort falle, auch spannend und sehr gut, dass unsere Zuhörer da draußen mal hören, dass ein Mann auch von sich aus sagt, ich brauche Redebedarf. Dass du sagst, ich schreibe über meine Gefühle, das ist ja für Männer immer noch so ein bisschen, oh, ich brauche nicht reden, Gefühle, ich bin so der coole Macker, ich brauche das alles nicht. Aber das braucht jeder. Auch jeder Mann braucht das. Und man muss das ja auch nicht erzählen, dass man das macht. Das kann man zu Hause ganz alleine, wenn man abends im Bett sitzt, bei was weiß ich, sich alles, was auf der Seele ist, runterschreiben.
Richtig.
Also auch als Tipp an unsere männlichen Zuhörer da draußen.
Ja, das ist auch was, was wir in unseren Seminaren auch immer wieder sagen. Es ist egal, wie alt du bist, wie viel Erfahrung du hast, wie cool und stark du bist. Es kann wirklich jeden treffen. Es kann ein kleiner Trigger sein, keine Ahnung. Bei mir war es jetzt ein Kuscheltier. Ich habe die direkte Verbindung zu meiner Tochter gehabt und sah halt, okay, da ist ein Vater.
Ja, ja.
Vermutlich. Ja.
Aber wir müssen in solchen Situationen auch gar nicht stark sein, beziehungsweise kann man das auch auslegen, was ist denn in dieser Situation Stärke? Ist es eine Stärke zu sagen oder zu erkennen, ich habe ein Problem, ich muss darüber sprechen und ich schreibe es mir von der Seele, finde ich viel stärker,
auf
männlicher, als zu sagen, ja, ich habe sowieso kein Problem, das kriege ich alles verarbeitet, ich brauche da gar nichts, ich trinke mal Bier und gut ist. Und so ist es halt leider nicht. Wir müssen das alle verarbeiten. Von daher auch vielen Dank, Dominik, dass du so offen darüber sprichst.
Ja, sehr gerne. Ich weiß, wie wichtig das ist. Und wenn dann jemand mit Erfahrung kommt und man sieht trotzdem auch uns, wir mit unserer Erfahrung als Rettungskräfte und Bestatter. Uns selbst erwischt es ein- bis zweimal im Jahr, wo es uns selbst triggert, wo wir wissen, okay, wir haben Redebedarf.
Ja.
Wir müssen reden und müssen das verarbeiten. Das ist so essentiell wichtig.
Zumal ich mir das gerade gar nicht alles vorstellen kann. Also ich hab so meinen, mit dem Tod so meinen Clinch, nenne ich es mal so. Ich finde es selber gerade spannend, mit dir oder auch mit Tim darüber zu sprechen, wie ihr das Ganze rüberbringt und wie man diese ganze Verarbeitung angehen muss. Weil ich habe tatsächlich alles, was mit der Feuerwehr zu tun hat, bin ich toll am Verarbeiten und habe ich gelernt und so. Aber als meine Oma gestorben ist und mein Opa und meine Großtante und ich im Krankenhaus bei meiner Großtante war und ich war dabei, als sie gestorben ist und diese letzten Atemzüge miterlebt habe, das zum Beispiel, da bin ich immer noch am Verarbeiten.
Ja.
Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Da kann ich drüber reden, wie ich will. Also mir geht's da jetzt nicht schlecht, aber trotzdem merke ich auch da, ich kriege immer noch nasse Hände. Dann habe ich es noch nicht so richtig verarbeitet.
Genau.
Da muss ich vielleicht mir von euch doch noch den einen oder anderen Tipp holen, wie ich auch diese familiären Sachen noch besser verarbeitet krieg. Merke ich gerade.
Können wir sehr gerne mal noch. Darfst du sehr gerne in Anspruch nehmen.
Genau, dann komme ich mal zu euch.
Ja, und ich finde das. Ich erinnere mich an den letzten Vortrag, das Seminar, das wir hatten, hat einer der Kameraden sogar gesagt, danke für euren Vortrag. Mhm. Ich habe auch was fürs Leben mitgenommen. Das tat gut. Dass es sogar mehr ist als nur unser Ansatz.
Ihr macht da eine richtig gute Sache.
Ja.
Also ich muss auf jeden Fall mal zu euch in irgendeinen Vortrag reinkommen. Vielleicht schafft ihr es ja auch mal zu uns zu kommen. Ich muss mal mit unserer Wehrführung sprechen, wenn die gerade zuhört.
Herzlich
Project
gerne.
Project for Life, das geht natürlich auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und Wehrführer vor allen Dingen oder die das Sagen haben und euch anrufen können und sagen können, okay, wir buchen die jetzt Project for Life. Schaut euch das mal an. Wir verlinken unten drunter natürlich auch euer Instagram-Profil, eure Homepage. Alles, was man braucht, um euch erreichen zu können und buchen zu können, vor allen Dingen.
Von Herzen gerne. So, ein wichtiger Punkt bei unseren Vorträgen oder wo wir haben, ein ganz wichtiges Thema sind die 5 Phasen der Trauer nach Elisabeth Kübler. Ross.
Sagt mir jetzt gerade gar nichts, aber ich bin sehr gespannt, was du uns jetzt über diese 5 Phasen der Trauer berichtest.
Diese 5 Phasen, die macht jeder Mensch in seinem Leben früher oder später durch, vielleicht auch mehrfach. Und zwar gibt es diese 5 Phasen, wenn man trauert. Ich zähle sie jetzt mal auf. Das ist die erste Phase, das Leugnen. Die zweite Phase, der Zorn. Die dritte Phase, das Verhandeln. Mhm. Die vierte Phase, die Depression. Und die fünfte Phase, die Akzeptanz.
Okay.
Die fünf Phasen der Trauer ist, man kann es genauso auch, betrachten, wie bei einer Trennung. Eine Trennung, da macht man diese fünf Phasen auch durch.
Ja, Tatsache.
Ja. Man kann es, ja, genau. Also jeder, der mal eine Trennung durchlebt hat, und ich denke mal, auf welche Art und Weise auch immer, und das geht den meisten so, versteht diese fünf Phasen der Trauer. Im Nachhinein, wenn man sich jetzt halt hier mal ein bisschen detaillierter...
Genau, wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt. Am Anfang hat man natürlich ja genau. Erstmal andere Gedanken im Kopf.
Genau. Und die erste Phase, das Leugnen. Man will die Realität nicht wahrhaben. Nehmen wir jetzt mal an, die fünf Phasen der Trauer. Okay, es handelt sich um eine tote Person. Du bist Angehöriger und trauerst. Man akzeptiert in der ersten Phase die neue, die aktuelle Realität nicht. Das ist nicht mein Angehöriger. Das glaube ich nicht. Diese Gedanken hat man am Anfang. Ja? Mhm. Dann kommt irgendwann der Zorn. Man wird wütend auf alles und jeden. Man wird wütend auf sich selbst. Man wird wütend, je nachdem, wenn beim Einsatz, auf die Einsatzkräfte. Man wird wütend auf Gott oder selbst sogar auf den Verstorbenen. Man wird wütend auf alles und jeden. Ist der Zorn überwunden, kommt das Verhandeln.
Aber ich kenne das, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, mit dem Zorn noch. Ich habe das selber gerade letztes Jahr erlebt, wie dass man tatsächlich sauer auf jemand Verstorbenes sein kann. Weil man ist so fassungslos. Warum geht der jetzt? Das geht einfach nicht. Man ist nicht darauf vorbereitet. Das tut einen so krass runterziehen, dass ich die Wut auf jemand kenne, der jetzt verstorben ist. Das ist total irre.
Genau.
Das kann man sich so gar nicht vorstellen, bis man es tatsächlich selber erlebt hat.
Richtig. Das ist nämlich eine Phase. Und das macht jeder durch. Jeder. Ein bisschen abgeschwächter, ein bisschen mehr und je nachdem. Genau. Die dritte Phase, das Verhandeln, kommt dann danach anschließend. In der Regel.
Ja.
Da macht man sich Gedanken, wie hätte ich ihn oder sie doch nochmal umarmt heute Morgen? Hätten wir vielleicht 5 Sekunden gewonnen und es wäre niemals zu diesem schweren Unfall gekommen. Man verhandelt, aber
sich selbst, ja, ich kenne das.
Vergeblich.
Ja, das ist so wie, das kommt jetzt gerade so in mir hoch, wie ich möchte mich eigentlich, wenn ich von zu Hause gehe und man hat so mit seinem Partner oder mit seinen Kindern gerade Stress gehabt und muss jetzt los, ist mir schon im Auto passiert, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, boah, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Unfall baue, hätte ich mal noch richtig Tschüss gesagt. Warum bin ich überhaupt im Streit gefahren? Warum überhaupt dieser blöde Streit? Das war alles so unnötig und so. Also da fängt man tatsächlich wirklich so ein bisschen auch drüber nachzudenken. Und ich habe mir tatsächlich auch ins Ziel gesetzt, immer wenn ich gehe, ich will nie im Streit gehen. Ich will immer nochmal meinen Kindern sagen, ich hab dich lieb. Ich möchte die nochmal drücken. Ich schicke ihnen auch jedes Mal eine Nachricht, selbst wenn ich im Flieger sitze. Wir starten jetzt gleich. Ich hab dich lieb. Ich bin stolz auf dich. Dicker Kuss, Umarmung und ich melde mich, wenn ich wieder lande. Einfach so immer, weil ich im Hinterkopf habe, man weiß nie, wann das letzte Mal ist, wo ich das sagen kann. Könnte ich gerade heulen. Und es ist so wichtig, dass man das nochmal rausgibt. Oh Gott.
Ja, also es geht den meisten so. Du sprichst da gerade wahrscheinlich so vielen Menschen aus der Seele.
Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt... Also ich glaube, ich verarbeite tatsächlich viel gerade bei diesem Podcast. Du darfst ruhig weiterreden.
Ja, genau, das Verhandeln. Das, was du jetzt heute gerade schilderst, das sind ja schon Gedanken, wie wenn es so wäre. Aber es ist ja nicht so. Hatte ich auch schon.
Also ich bin so in diesem Thema gerade drin, weil ich tatsächlich so viel erlebt habe, was einfach so nahe geht, wo ich mir auch selber diese Ziele gesetzt habe, dass ich das so nicht mehr machen möchte oder eben das auch immer loswerde, bevor ich gehe. Dass es mich, glaube ich, gerade selber so mitnimmt. So, So, jetzt habe ich deine 5 Phasen der Trauer total gecrashed.
Wir waren erst bei der 3. Phase, es passt. Alles gut.
Dann habe ich noch 2 es Phasen, dann wieder aufzuhören, dass ich Zeit habe, aufhören kann mit heulen und so. Es geht weiter.
Nach dem Verhandeln kommt die 4. Phase, die Depression. Die gefährlichste Phase von allen. Die Achterbahn der Gefühle.
Ja.
Jeder, der mal eine Depression miterlebt hat, selbst erlebt hat, weiß, wie schwierig das sein kann und wie heftig. Da gibt's diverse Warnzeichen, wie das ständige Gefühl der inneren Leere, die Kraftlosigkeit, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit. Schon wenn man morgens aus dem Bett steigen möchte und es fällt einem schwer, also richtig schwer.
Ja.
Nicht diese typische Müdigkeit, ich bin müde, ich habe keinen Bock, sondern eine richtige Schwere.
So eine wirkliche Lebensschwere.
Ja.
Man möchte gar nicht.
Richtig. Wenn sich das über mehrere Wochen hinzieht, kann man von einer Depression sprechen. Und die ist sehr gefährlich. Und ich selbst habe auch schon eine Depression hinter mir. Und ich hatte suizidale Gedanken.
Okay.
Nach der Trennung meiner Ex-Frau damals bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Ein richtig tiefes psychisches Loch. Ich kam gar nicht mehr klar auf mein Leben. Und ich bin da damals auf einer Bundesstraße gefahren und mir wurde alles zu viel. Alles. Also ich erzähle hier gerade eine persönliche Geschichte. Eine sehr persönliche Geschichte. Ich bin auf der Bundesstraße gefahren und es war, wie gesagt, alles zu viel für mich. Dann kam noch irgendein Lied, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und irgendwas hat mir gesagt, das hat alles keinen Sinn. Bring's zu Ende. Solche innere Stimme, ich kann's gar nicht richtig beschreiben. Auf jeden Fall habe ich die Geschwindigkeit erhöht mit meinem Auto auf der Bundesstraße und habe einen Baum anvisiert. Und ja, einige 100 Meter war der Baum vor mir. Aber im letzten Moment kam meine Rettung. Und zwar ist mir meine Tochter erschienen vor meinem inneren Auge.
Mhm.
Und hat gesagt, Papa, ich brauch dich.
Wow.
Ja. Nee, das geht bei mir immer sehr tief, weil ich immer noch, wenn ich mich hineinversetze, diese Situation vor Augen habe. Und sie hat mir damals das Leben gerettet. Und ich bin danach rechts rangefahren, habe das Auto abgestellt und habe nur noch losgeheult. Mir sind die Tränen runtergelaufen.
Das glaube ich.
Und ich wusste in dem Moment, ich brauche Hilfe.
Wow. Dass du das in so einem schrecklichen, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, schrecklich, aber auch guten Moment tatsächlich dran gedacht hast, dass du Hilfe brauchst.
Das, genau, für meine Tochter, für mich und für alle drumherum, die mich lieben. Ich muss was tun. So kann es nicht weitergehen. Selbstverständlich kann es nicht weitergehen.
Ja,
und
nee,
die Hilfe, die habe ich mir genommen. Ich habe sie mir geholt und habe sehr stark an mir gearbeitet. Es war ein schwieriger, langer Weg.
Das glaube ich dir.
Aber ich habe ihn geschafft. Und diese Geschichte, die möchte ich auch so nach außen tragen, weil ich möchte, dass niemand jemals in so eine Situation kommt. Und wenn man schon Anzeichen hat von der Depression, wenn man schon weiß, okay, das sind Warnzeichen, es kann auch böse enden, dass man sich schon Hilfe holt, sich den Mut nimmt und wirklich zu sich selbst ehrlich ist und sagt, okay, ich brauche Hilfe.
Ja.
Ich brauche Hilfe. Man ist nie allein. Nie. Es gibt immer jemand.
Und wenn es der beste Freund ist, die beste Freundin, einfach tatsächlich sich den Mut zusammennehmen und mit irgendjemand drüber sprechen. Es gibt auch Notfallnummern.
Ganz genau.
Man kann mit einem Hausarzt drüber sprechen, man kann sich gezielt, wenn man schon so weit ist, beim Psychologen einen Termin nehmen.
Richtig.
Also ich glaube, es gibt wenige Menschen auf dieser Welt, die tatsächlich noch nicht in irgendeiner Form von einer Depression oder depressiven Phase sich befindet hat. Die einen schaffen es wieder alleine raus, die anderen holen sich Hilfe. Ich hatte auch schon Depressionen. Ich habe das auch erkannt. Ich habe aber auch ADHS. Mhm. Da spreche ich in der Öffentlichkeit nicht so oft drüber, weil ich möchte da nicht drauf reduziert werden, weil ich tatsächlich lange Zeit das ADHS als Krankheit gesehen habe, bis ich drauf gekommen bin, dass ich eigentlich froh sein kann, dass ich ADHS habe, weil dann sonst könnte ich gar nicht das alles tun, was ich tue. Ich möchte tatsächlich darauf gar nicht näher eingehen, denn ich denke, das könnte eine ganz neue Folge für Marie Brent werden, indem ich erzähle, wie ich mit dem ADHS und Feuerwehr und dem ganzen Leben zurecht komme und kam. Das ist natürlich auch nicht ganz einfach. Ich weiß gerade nicht, wann diese Podcast-Folge erscheint. Ist vielleicht auch schon mein Buch draußen oder es kommt gerade raus. Wenn ihr da mehr über mich oder meinen Lebensinhalt mit ADHS, Schule und so weiter und Feuerwehr, na ganz klar, erfahren wollt, dann dürft ihr gerne das Buch kaufen. Auch da erzähle ich euch mehr unten in den Shownotes. Dann könnt ihr direkt draufklicken und das Buch kaufen. Okay, auch so ganz typisch ADHS. Ich habe dich natürlich wieder voll unterbrochen, weil jedes Mal, wenn du was erzählst, fällt mir natürlich auch ein, als ADHSler, was ich in dieser Phase oder das, was ich mal erlebt habe, muss das natürlich auch gleich rausposaunen. Jetzt darfst du wieder, Dominik.
Absolut kein Problem. Ja, also so viel würde ich jetzt mal sagen zur Depression. Das ist die vierte, Das war die vierte Phase. Ist diese überstanden, gehen wir über zur fünften Phase, zur Akzeptanz. Die neue Realität wird akzeptiert. Genau, das sind die fünf Phasen der Trauer nach Elisabeth Kübler-Ross.
Ich habe gerade so nebenher überlegt, wie lange so Phasen dauern können, aber ich glaube, das ist tatsächlich...
Das sind unterschiedlich lange. Sie können tatsächlich, also das ist jetzt so der Regelfall, diese fünf Phasen, die erste und die letzte Phase, die sind immer konstant, also die bleiben, aber zwischen den Phasen, das kann auch variieren. Es kann auch sein, dass die dritte Phase vor der zweiten Phase kommt. Und dass die ineinander auch greifen können und dass sie auch immer mal wieder kommen und gehen.
Dass man es vielleicht akzeptiert, er ist gestorben und dann, nee,
dann hat man es nicht akzeptiert.
Genau, dann hat es nicht akzeptiert.
Dann ist man im Verhandeln wieder drin.
Ja.
Genau. So viel zu den fünf Phasen der Trauer. Und bei unseren Vorträgen sagen wir das auch immer wieder, dass für jede Einsatzkraft ist es wichtig, auch zu verstehen, diese fünf Phasen der Trauer, weil sie damit konfrontiert werden. Bei einem Einsatz mit Todesfolge, wo Angehörige mit dabei sind, des Verstorbenen, werden die sofort schon mit der ein oder anderen Phase konfrontiert.
Tatsache.
Mit Wut, wenn die Einsatzkräfte dann angepöbelt werden von Angehörigen. Aber das ist eine Phase, das muss man verstehen. Dann kann man schon damit arbeiten. Wenn man das mal gehört hat und sich das verinnerlicht hat. Ja?
Ich überlege gerade, ist das schon Thema einer Ausbildung, diese fünf Phasen der Trauer? Eigentlich müsste man doch feuerwehrtechnisch darüber irgendwas schon gelernt haben.
Tja.
Mir fällt aber gerade tatsächlich nichts ein.
Dir wird auch nichts dazu einfallen.
Okay. Von daher Project for Life.
Project for Life, ja. Wir haben das, ist ein ganz großes Thema in unserem Vortrag, ja.
Ja, ich habe mal noch eine ganz doofe Frage, Dominik. Warum bist du eigentlich nicht aktiv in der Feuerwehr?
Ich bin aktuell nicht aktiv in der Feuerwehr, weil ich aus privaten Gründen, auf die ich nicht näher eingehe, die Ortschaft verlassen musste. Also in der Feuerwehr, in der ich war, meine Hauptarbeitsstätte auch nicht hier ist.
Okay.
Was es mir dann rein rechtlich nicht erlaubt.
Okay, ja, du musst nur das sagen, was du sagen willst. Also Fakt ist, du wohnst eigentlich gerade nicht da, wo du gerne wohnen würdest.
Genau, aber das im Laufe des Jahres werde ich auch wieder aktiv in der Feuerwehr sein.
Sehr gut. Ja, ich habe mal noch so eine Abschlussfrage an dich, die ich jedem stelle, der in meinem Podcast ist. Du musst einfach spontan drauf antworten.
Hm.
Was hast du immer in deinem Kühlschrank?
Licht.
Das ist geil. Okay, das hat tatsächlich noch keiner gesagt, aber du hast recht, wenn man so drüber nachdenkt. Licht. Cool. Ja, vielen Dank, Dominik. Ich glaube, das war eine mega Podcast-Folge. Sie war sehr tiefgreifend, sehr emotional. Ich habe selber viel verarbeitet. Und ich habe so das Gefühl, wir werden noch eine Folge aufnehmen.
Ja, von Herzen gerne, das ist so ein wichtiges Thema.
Ja, also ich denke, wir finden da garantiert noch einige Themen, über die man reden kann. Und es hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Mit dir drüber zu sprechen. Von
mir aus zeitnah wieder.
Ja, ich rufe dann an und sag 3 Monaten und dann komme ich Sonntag.
Passt. Wir sind spontan.
Sehr gut. Ja, ihr Lieben da draußen, das war's. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert doch den Podcast und aktiviert die Benachrichtigung. Und wenn euch Marie Brent gefällt, jetzt fange ich hier schon an zu stottern, ich bin immer noch sehr emotional heute, teilt doch den Podcast gerne mit euren Kameradinnen und folgt mir auf Instagram, Marie Trappen. Wie ist dein Instagram-Kanal?
Nobodies_mind_.
Sehr gut. Und natürlich Project for Life. Aber alles
selbstverständlich,
dazu,
ganz wichtig. Project for Life.
Genau, findet ihr alles auch unten in den Shownotes. Ja, das war's. Bis bald, eure Marie.
Marie brennt, der Feuerwehr-Podcast.